Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Willkommen zurück zum Lokalmagazin heute um 11 Uhr. Wir sind jetzt im Interview und haben vor uns sitzen den Joachim Zelter, den Autor, der gerade sein neues Buch veröffentlicht hat. Ende August kam raus, Hoch oben. Erstmal herzlich willkommen. Möchten Sie uns ein bisschen erzählen über Ihr Buch, ungefähr worum es da erstmal geht?
Also es ist erstmal ein Fantasy-Roman, kein realistischer Roman. Deswegen, man muss nicht alles immer glauben oder ernst nehmen, was da drin steht. Und der Plot ist eigentlich einfach erzählt. Ein Engländer, der heißt Jeremy Ash, der möchte seine Schwester in Deutschland besuchen, steigt ins Auto, fährt auf den Kontinent. Je weiter er in den Süden kommt, umso mehr verliert er den Weg, wie bei Kafka. Gib's auf, zum Beispiel, ist so eine Erzählung. Das Navigationssystem ist dann auch verwirrt wegen all der Ortsnamen mit Ingen. Und irgendwann spät abends hat er den Weg komplett verloren, kommt in die Dunkelheit rein, ist müde und knallt mit dem Auto gegen einen Baum. Ist dann ziemlich schwer verletzt, wird in ein Klinikum gebracht in einer Stadt namens Karlsberg. Diese Stadt könnte auch eine Stadt wie Tübingen sein, aber nicht unbedingt. Und wird da dann operiert und liegt dann in dieser Klinik. Und das ist quasi der Anfang des Romans. Und ich könnte jetzt eine Kurzpassage vorlesen, wo jetzt geschildert wird, wie das weitergeht. Also eines Tages öffnet sich die Tür in seinem Krankenzimmer und er wird in einen Rollstuhl gesetzt und die anderen Patienten ebenfalls in Rollstühle gesetzt, werden in einen Aufzug geschoben und werden auf das Dach der Klinikum gebracht. Und da steht dann eine Blaskapelle und lauter Offizielle und auch der Bürgermeister dieser Stadt. Und der Oberbürgermeister begann jetzt zu sprechen. Hinter mir hörte ich einen Namen, Torvald Burger. Ich hörte den Namen zwischen Rollstühlen und aufgestützten Patienten, geflüstert, gesprochen oder geseufzt. Aber das ist ja Torvald Burger, der Oberbürgermeister. Er sprach bereits. Er sprach anlässlich der Eröffnung jener Aufzugsanlage, mit der wir soeben nach oben gefahren worden waren. All die Patienten, die mit ihren Verbänden, Drainagen, Fixateuren und Infusionsflaschen auf dem Klinikdach aufgereiht standen oder in Rollstühlen saßen, sie vermittelten den Besuchern wohl einen Eindruck von den vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten der Klinik. Ein herbeigerufener Arzt bestätigte das. Und zugleich verdeutlichte unsere Anwesenheit auch, wie viele Patienten man in kürzester Zeit mit dieser neuen Aufzugsanlage nach oben auf das Dach der Klinik transportieren kann, an die 40 Patienten in nur 5 Minuten, doch dies nur nebenbei. Schon nach wenigen Sätzen nutzte der Bürgermeister seine Anwesenheit zur Verkündung ganz anderer, viel weiterreichender Vorhaben, seien es nur neue Landeplätze für Rettungshubschrauber oder neuartige Solaranlagen oder geradezu futuristische Operationssäle. Und er sprach jetzt schon gar nicht mehr nur über die Klinik, sondern über die Stadt Karlsberg ganz allgemein. Eine offenbar in jeder Hinsicht vorbildliche und gelungene Stadt, altehrwürdig und zugleich bahnbrechend neu. Er ging auf und ab und listete die Neuerungen nun alle auf. Busse, neue Stadtviertel, ein schwimmendes Studentenwohnheim oder eine spektakuläre Fahrradbrücke, die sich mehr als 100 Meter hoch über das Tal überspannte. Ihre letzten Ausläufer waren vom Klinikdach aus noch zu sehen. Die Offiziellen an seiner Seite, sie schauten und nickten, obgleich die ersten Patienten bereits sichtbar gekrümmt standen. Ein Arzt gab dem Oberbürgermeister ein Zeichen, dass einige dieser Patienten tatsächlich ein wenig müde seien. Er erklärte ihm, wir seien alle verunfallte, überwiegend Auto- und Motorradunfälle, zum Teil erst vor wenigen Tagen operiert worden, daher noch etwas wackelig auf den Beinen. Er möge das bitte berücksichtigen. Bitte berücksichtigen. Ich sah mich in Zeitlupe in meinem sich überschlagenen Wagen sitzen. Die Airbags öffneten sich einer nach dem anderen und ich hörte all die Schläge, immer weitere Schläge, wie Hammerschläge oder unerbittliche Ratschläge, die mit jedem Überschlag das Auto und mich noch ein wenig mehr zertrümmerten, bis es irgendwann auf dem Dach zum Liegen kam. Ich schloss die Augen und ich hatte immer noch Schmerzen. Motorrad- und Autounfälle. Der Oberbürgermeister betonte diese beiden Wörter wie ein Apropos, Motorrad- und Autounfälle, als hätte er diese Wörter längst erwartet. Er räusperte sich. Aus dem Stegreif präsentierte er nun Unfallstatistiken, während ich immer noch in dem zertrümmerten Wagen lag und sich in mir all die Schläge ausbreiteten, die auf mich und das Auto eingegangen waren. Und dieser Schlag und jener Schlag und noch ein Schlag. Und der Oberbürgermeister weiter Unfallstatistiken präsentierte. Und nicht nur Unfallstatistiken, sondern bei dieser Gelegenheit auch ein paar ganz allgemeine Zahlen, insbesondere Verkehrszahlen. Wie ein Lehrer an der Tafel verdeutlichte er die Kosten von all dem, Unfallkosten, Heilbehandlungskosten, Pflegekosten und sonstige Kosten. Ob das wirklich nötig sei, so hörte sich das an, ob das wirklich nötig sei. Manche auf Krücken gestützte Patienten begannen nun zu wanken, wie Schiffe auf hoher See. Die Rede des Oberbürgermeisters ging jetzt schon über 10 Minuten. Vorsichtiger fahren, umsichtiger fahren oder besser noch überhaupt nicht mehr fahren. Er präsentierte Busfahrpläne, gefolgt von weiteren Verkehrsstatistiken und einigen philosophischen Bemerkungen zu den Worten Zufall und Unfall. Unfall ist nicht immer gleich Zufall und Zufall nicht immer Unfall. Während ich noch einige letzte dumpfe Schläge spürte, wie Nachschläge oder beiläufige Nackenschläge, bis sich das endlos lang sich überschlagene Auto endgültig beruhigt hatte. Ein Arzt, offenbar ein Oberarzt, gab dem Oberbürgermeister jetzt zu verstehen, dass es genug sei an Zahlen, Formeln und Statistiken. Dies sei eine Klinik und kein Verkehrsseminar. Doch der Oberbürgermeister, er hörte das gar nicht. Er schien nun im Innersten seiner Gedanken. Er sprach jetzt von Nahverkehrstaktungen, als wäre das ein Ausweg, Nahverkehrstaktungen. Seine Stimme klang in diesem Moment ungewöhnlich leise, fast mit einer gewissen Anteilnahme, wie ein Klinikseelsorger, um dann plötzlich wieder geradezu aufbrausend eine weitere Zahlenfolge zu zitieren. Der Oberarzt, der machte jetzt ein sehr deutliches Zeichen zur sofortigen Beendigung der Veranstaltung. Es reicht, anscheinend waren wir entgegen seines dringenden Rates überhaupt auf das Dach der Klinik gebracht worden. Es ist jetzt wirklich genug. Für einen Moment wirkte der Oberbürgermeister angesichts von so viel Widerspruch ein wenig perplex. Er beendete den Satz noch, dann stapfte er davon mit einem Ausdruck offensichtlichen Beleidigtseins. Davor ließ er noch Freifahrtscheine für Busse verteilen. Eine Kamera filmte das. Dann war er nicht mehr zu sehen. Die Patienten standen ratlos, die Ärzte und Pfleger ebenfalls. Die Blaskapelle fing jetzt an zu spielen. Nach und nach setzten sich die ersten Patienten wieder in Bewegung. Sie fuhren oder humpelten Richtung Aufzug. Das Kamerateam, es filmte immer noch. Aus der Ferne hörte man die Rotoren eines nahenden Rettungshubschraubers.
Vielen Dank für den schönen Einstieg schon mal in das Interview. Wirklich sehr schön geschrieben. Kommen wir weiter zu unserem Interview mit Joachim Zelter. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen sind für dieses Buch. Sie hatten jetzt ja selbst schon angesprochen, dass diese Stadt in Ihrem Roman auch eine Stadt wie Tübingen sein könnte. Haben Sie denn reale Vorlagen genutzt für vielleicht Figuren oder für bestimmte Szenen?
Also erstmal die erste Vorlage, die ich genutzt habe, ist eigentlich die Verfremdung, dass eben ein Engländer, ein Außenseiter, der mit dieser Stadt gar nichts zu tun hat, eben hierher kommt und aus der Perspektive eines Unbeteiligten, eines Außenseiters eben ein Staunen erlebt über diese Stadt. Und das ist immer sehr hilfreich, wenn man in der Literatur so eine Art Dosenöffner hat, von dem man aus, oder einen Nullpunkt des Erzählens, von dem man aus dann so ein Szenario entfaltet. Und natürlich wollte ich schon immer was schreiben über, also all meine Bücher sind natürlich geprägt von Ironie, von Satire, von Übertreibung. Und es ist natürlich auch naheliegend, eine Figur wie einen real existierten Oberbürgermeister, der auch eine Form von Übertreibung ist in seiner Präsenz und in seiner Allgegenwart und in seiner Wirkung auf die Öffentlichkeit, die ja total polarisierend ist, war das für mich schon immer naheliegend, auch darüber mal zu schreiben. Also wenn ich außerhalb von Tübingen eine Lesung habe, dann fragte man mich gleich, du kommst aus Tübingen, wirklich aus Tübingen, hast du ihn mal getroffen, hast du mal mit ihm geredet, ist er denn wirklich so, wie er im Fernsehen erscheint? Also ist das schon so ein Referenzpunkt gewesen, auf den ich immer wieder angesprochen wurde, und das hat mich auch dann völlig fasziniert, darüber zu schreiben. Aber es ist nicht leicht, über so ein Thema zu schreiben, wenn man nicht irgendwie einen Ansatzpunkt hat. Und der Ansatzpunkt ist eben ein Fantasy-Roman, ein gotischer Schauerroman, wo eben ein Ausländer hierher kommt und aus dieser Perspektive des Fremden und Unbeteiligten eben dann auch so ein Erstaunen ständig hat darüber, was ein Mensch, der hier in der Immanenz dieser Stadtgesellschaft leben würde, so nicht machen könnte. Mhm.
Ja, vielen Dank.
So, sorry, ich war ein bisschen raus. Sie haben jetzt gerade auch erzählt, dass es ja so ein bisschen auch auf die, vor allem auch, dass Sie darauf angesprochen werden, mit dem Oberbürgermeister und jetzt auch in der Leseprobe, die wir gehört haben, muss ich sagen, habe ich schon sehr auch die Parallelen gesehen. Also war das auch dann, ich habe es jetzt irgendwie nicht gedacht, aber war das dann auch tatsächlich Absicht, den so, sage ich mal, darzustellen? Ich habe jetzt persönlich nicht so viel mit Boris Palmer an sich zu tun, aber trotzdem, glaube ich, war das ziemlich gut dargestellt. Ich bin immer noch raus. Wo waren wir?
Genau, wir waren gerade.
Also gerade die Szene in dem Flügeldach, ist ja auch mit diesem Megafon. Und es gibt wirklich Bilder, wie man den Tübinger Oberbürgermeister mit einem Megafon vor einem Asylheim sieht, wie er da so eine, und das Bild hat mich völlig fasziniert. Also da stehen ein paar Asylbewerber und er steht so 4 Meter vor denen und hat ein Megafon in der Hand und hält da irgendeine Ansprache. Wow. Und ich fand das für dieses Bild völlig wahnwitzig und absurd, weil man kann ja auch mit den Menschen direkt reden. Also die Distanz ist ja nicht größer als unsere Distanz. Es wäre so, als ob ich jetzt ein Megafon in der Hand hätte und würde eben meine Botschaften über das Megafon rüberbringen. Mhm. Und dieses Bild habe ich jetzt transformiert in ein anderes Bild. Eben, das sind jetzt keine Asylbewerber, sondern Verunfallte, weil es mir eben darum geht, wenn ein Asylbewerber ist natürlich ein Mensch in einer extremen Notsituation, eigentlich in einer Ausnahmesituation, der ohnehin schon gestresst ist und dann kommt plötzlich der Oberbürgermeister und hält dann eine derartige Ansprache, wollte ich die Perspektive wechseln und zeigen, wie ein Durchschnittsbürger, der jederzeit einen Unfall machen kann, wie würde es ihm eigentlich ergehen, wenn er mit Fixateuren und mit gebrochenen Beinen auf das Dach der Klinik gebracht wird, um dann so eine Ansprache zu hören. Also dieser Roman arbeitet halt sehr stark so mit Verschiebungen, mit Bildern erstens mal, weniger mit politischen Losungen, weil die halte ich auch für sehr gefährlich und problematisch, mich auf so politische Diskurse einzulassen, weil die kann man teilweise auch gar nicht richtig wiedergeben. Oder würde man sie wiedergeben, würde man sich immer tiefer verstricken in eine ganz problematische Sprache, die ich gar nicht annehmen will. Und deswegen ist es eben wichtig für mich gewesen, diese Diskurse mit den Mitteln der Literatur zu beschreiben, eben mit Bildern, mit Plot, mit Übertreibung oder Untertreibung. Mhm. Man könnte sagen, ich entstelle jemanden hier zur Unkenntlichkeit. Man könnte aber auch sagen, ich entstelle durch die Übertreibung auch jemand vielleicht zur Kenntlichkeit. Das ist immer eine Chance, die Literatur hat. Also der Ansatz von diesem Roman ist eben, wie könnte es anders sein, eben so eine Figur mit den Mitteln der Literatur zu beschreiben und nicht mit den Mitteln der politischen Losungen oder der politischen Kritik oder der politischen Diskurse. Das war so der Ansatz, oder ist der Ansatz des Romans.
Also konzentrieren Sie sich auf jeden Fall mehr auf die Charaktereigenschaften von Palmer, wie er vielleicht mit den Bürgern auch in Tübingen umgeht, dass er sich zum Beispiel mit einem Megafon 4 Meter vor Asylbewerbende stellt. Das ist ja schon ein Zeichen, dass man sich selber sehr gerne und sehr laut auch sprechen hört. Genau, dass Sie da...
Genau, also es geht eher um so diese ständige Präsenz in der Öffentlichkeit auf allen Ebenen, in Talkshows oder auf Lesereise und ich meine, ich treffe dann Leute, ja, ich finde den eigentlich ganz großartig, mehr von diesen Bürgermeistern, der hat neulich eine Rede gehalten, ich war in der Stadthalle, in der Stadt und es ist phänomenal und wenn wir nur mehr von diesen Bürgermeistern hätten, dann wäre alles gut und alles und diese, das heißt, es ist sogar in meinem Roman weniger ein Porträt von dem Bürgermeister, sondern eher ein Porträt der Stadtgesellschaft oder überhaupt des ganzen Landes, wie so ein omnipräsenter Bürgermeister eben wirkt auf sehr viele Menschen. Und in meinem Roman taucht eigentlich der Bürgermeister jetzt am Anfang auf, aber dann eigentlich nur sehr, sehr selten, sondern er lebt eben in Karlsberg, meistens in seinem Amtssitz, und das ist auf der Burg oben, was bei Kafka das Schloss ist, ist dann bei mir die Burg, und da hat er sein Erkerzimmer und von da aus sitzt er bis spät in der Nacht und brütet über Anträgen oder wertet Statistiken aus zu allen sozialen Fragen, die er dann irgendwie zum Besten gibt, und die Stadtbevölkerung sieht dann dieses leuchtende Licht, seine Arbeitslampe, die wie ein Polarstern noch weit nach Mitternacht leuchtet. Und er selber taucht eigentlich nur ganz an wenigen neuralgischen Punkten in dem Roman auf und alles andere ist eigentlich immer nur hören sagen. Oder Sie hätten ihn gestern hören sollen. Er sprach wieder im Fernsehen. Er sprach druckreif. Es war großartig. Sie hätten ihn hören sollen. Und so in dieser Art ist es also auch ein Roman der Gerüchte, der indirekten Rede, des Konjunktivs, wo er selber gar nicht wirklich in Erscheinung tritt. Und das ist auch so eine Anleihe an, so, wir reden ja hier auch von Vergötterung oder Anbetung. Ja. Und in der Religion ist es ganz wichtig, in so monotheistischen Religionen, dass Gott einerseits allgegenwärtig ist, aber eigentlich nie wirklich sichtbar oder präsent oder fassbar. Er ist also nirgendwo und überall. Er ist allmächtig und zugleich ohnmächtig.
Also wird er fast gottgleich dargestellt in ihrem Buch.
Ja, natürlich in einem ständigen ironischen Duktus.
Genau, also wie die Leute ihn wahrnehmen.
Es ist auch an einer Stelle die Rede, also der Ich-Erzähler soll dann vor einer ausländischen Delegation eine Rede halten über seine Erfahrung mit dieser tollen Stadt. Und, und da die Frau von der Presseabteilung nicht gut Englisch kann, moderiert die so, dass die dann glauben, er sei Bürger. Das ist so eine Delegation aus Spanien, die gar nicht wissen, wie er aussieht. Und sie verstehen dann, er spricht jetzt Bürger. Und dann spricht Jeremy Ash auf Englisch und zwar so perfekt, dass die jetzt auch noch denken, wow, der kann ja sogar noch perfekt Englisch. Und in diesem Kontext spricht er dann auch das lateinische Wort ad majoram glori dei, also zur Mehrung des göttlichen Ruhmes, zu dem er beiträgt. Das heißt, dieser Roman ist durchgehend ironisch und satirisch. Und ich glaube einfach, dass man mit Komik und Ironie mehr erreichen kann, als wenn ich im Stil von Thomas Bernhard so eine unmittelbare diskursive Konfrontation suchen würde und sagen, Sie haben gesagt und daraufhin antworte ich und Sie haben das und das gemacht und darauf sage ich. Also ich glaube, dass man mit Ironie mehr erreichen kann, aber es ist manchmal auch schwierig in diesem Land mit Ironie zu arbeiten, weil Ironie eigentlich auch selten kaum verstanden wird.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du wolltest auch noch was sagen?
Ja, ich habe eine Frage zu dem Titel auch. Also jetzt haben Sie erstens in der Leseprobe, da ging es um das Dach von dem Krankenhaus, ne? Und jetzt haben Sie aber auch ganz viel von dem Schloss gesprochen und dem Bürgermeister, der sich irgendwie über den Menschen befindet und aber auch nicht direkt, also keinen direkten Zugang hat. Wie genau bezieht sich das auf den Titel des Buches Hoch oben?
Genau, also der Titel bezeichnet eben eine topografische Vorstellung, weil diese Stadt ist in ein tiefes Tal gepfercht. Also ich übertreibe das natürlich alles noch maßlos, aber da gibt es ein tiefes Tal, da leben die normalen Bürger und dann schroff diese Burg, Karlsburg, oder also die Stadt heißt Karlsberg, die Burg heißt Karlsburg, die erhebt sich dann über allem und da ist dann dieses Amtszimmer. Also es ist einmal so eine geografische, topografische Vorstellung, aber auch natürlich eine soziale Vorstellung, dass da einer hoch über allen normalen Maßstäben und Menschen eben operiert. Es ist natürlich auch immer die Rede davon, dass eigentlich so ein Amt für ihn hier viel zu klein ist. Und man fragt sich, warum ist ein so genialer Bürgermeister überhaupt noch hier? Er wäre doch für ganz andere Ämter prädestiniert. Und das schwingt auch immer mit. Also in dieser krisenhaften Situation, in der dieses Land angeblich sich befindet, braucht man quasi Leute, die dann vielleicht auch auf Bundesebene das nochmal, was hier passiert, nochmal wiederholen können. Und es geht natürlich die ganze Zeit um so Höhenvorstellungen und Tiefenvorstellungen. Und das habe ich so, das kommt der Literatur immer wieder vor, dass man eben auch mit so topografischen Vorstellungen arbeitet, die so eine symbolische Aussagekraft haben. Also bei Shakespeare gibt es ein Königsdrama, Richard II. Und da ist genau umgekehrt. Der König ist am Anfang ganz oben, aber er wird dann gestürzt von dem Thron und er überbietet sich dann in so Bildern von ganz tief unten. Also okay, ich bin jetzt ganz unten und das reicht mir noch nicht. Ihr könnt jetzt gerne noch ein Grab für mich schaufeln auf dem Highway meines Königreichs, sodass meine Untertanen auf mir noch herumtrampeln können. Und diese Höhen und Tiefen, also bei Shakespeare spielt es eine totale Rolle, oben und unten. Und bei mir spielt es natürlich auch eine Rolle. Und es gibt ja auch von Wallraff ein Buch aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, das heißt dann ganz unten. Ah. Und das ist so die Antwort, hoch oben, ganz unten. Und natürlich der Jeremy Ash, dieser Erzähler, ist auch jemand, der eigentlich ganz unten ist, weil er ist natürlich ein gescheiterter Journalist, der seine Schwester besucht, der dann diesen Unfall hat, der dann überhaupt nicht mehr richtig laufen kann. Und der kann die Klinikrechnung nicht bezahlen. Springt dann die Stadt ein und übernimmt diese Klinikrechnung, weil es einen Tilgungsplan gibt, auch eine Idee des Bürgermeisters, aber er muss es dann abbezahlen als pädagogische Hilfskraft in einem örtlichen Kinderhaus oder Kindergarten. Und da arbeitet er dann als pädagogische Hilfskraft, aber er kann eigentlich noch nicht mal auf einem Stuhl sitzen, weil er auf einer Matratze liegt, er ist ja verletzt. Und aus dieser Perspektive fast eines kafkaesken Wesens, was nicht mehr laufen kann, was einen gebrochenen Arm hat und auf einer Matratze im Kinderhaus liegt, hat man jetzt die gegenteilige Perspektive eines Menschen, der ganz unten ist und der von ganz unten diesen Menschen hoch oben jetzt beschreibt. Und an bestimmten Punkten treffen die beiden dann zusammen und dann ist es so eine Art Duell zwischen ganz unten und hoch oben. An einer Stelle heißt es dann auch, es ist ein Rennen wie ein Wurm gegen ein Rennpferd. Und das Rennpferd ist der Bürgermeister und der Wurm ist eben der Jeremy Ash. Und der Name sagt ja auch einiges aus, also Asche. Also einer, der eigentlich schon tot ist und oder gar nicht mehr richtig am Leben.
Ja, spannend, wie viele Verbindungen da in Ihrem Buch herrschen, was da alles für Hintergedanken auf jeden Fall dabei sind. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Sind wir zurück beim Interview. Sie haben noch eine Leseprobe für uns mitgebracht. Mögen Sie uns die einmal vorlesen und erzählen, worum es sich in diesem Abschnitt handelt?
Ja, gerne. Also der Held heißt Herr Jeremy Ash, er ist Journalist und der kommt dann auf die Idee, die Klinikrechnung auch damit abzubezahlen, dass er eine Reportage über diesen wunderbaren Bürgermeister schreibt. Und er will das dann in England veröffentlichen, im Guardian oder in der Times. Und er macht sich dafür erste Stichworte für diese Reportage. Und diese Stichworte kann ich mal vorlesen. Das ist also jetzt eher eine analytische oder diskursive Passage und nicht eine narrative Passage. Thorwald Julius Burger, in einem Schwarzwaldhof geboren. Der Vater war Imker gewesen, der Sohn hochbegabt, mit 5 Jahren eingeschult, IQ von 140, vielleicht sogar noch höher. Selbst seine Lehrer fürchteten ihn. Mit 9 Jahren war er Hilfslehrer für Mathematik im nächstgelegenen Gymnasium. Gelegentliche Wutanfälle, jüngster Abiturient im Land, Studium, Landesmeister im Blitzschach. Erste öffentliche Auftritte, dabei von einer beeindruckenden Faktenkunde und rhetorischen Präsenz. Mit 29 Jahren war er Oberbürgermeister. Aus dem Stand, fast schon mit einer gewissen Beiläufigkeit, hier bin ich und bleibe ich. Erste politische Paukenschläge, Vollsperrung einer Autobahn, Umpflanzung eines Waldes, Verbot von Feuerzeugen und Silvesterfeuerwerken. Doch dies waren nur Präliminarien oder Fingerübungen zu weit mehr. Denn ein immer größer werdendes Meer war sein Amt von Anfang an immer gewesen. Mehr Bauten, mehr Busse, mehr Ärzte, mehr Frauen, mehr Geburten, mehr Kinder, mehr Jugend, mehr Arbeit, mehr Zukunft, mehr Elan, mehr Schneid, mehr Auftritte, mehr Aufsehen, mehr Ansehen. Davon immer mehr. Und zugleich ein immer weniger, weniger Autos, weniger Lärm, weniger Schulden, weniger Borkenkäfer, weniger Lungenkranke, weniger Staub, weniger Staus, weniger Phlegma, weniger Bedenken, weniger Bürokratie. Davon immer weniger. Alles Gute und Richtige, das schien Thorwald Burger. Es war sein Tun, dass die Welt immer weiter zum Besseren und zum Allerbesten wenden könnte, wie eine unabwendbare mathematische Gleichung, würde nur nicht das Irrsinnige, das Redundante, das Verquere, das Vereinzelte diese Gleichungen von Grund auf in ihrem Laufe stören. Und gegen diese Störungen wollte er aufbegehren. Aufbegehren. Doch all das würde seinen unaufhaltsamen Erfolg nur unzureichend erklären. Irgendwann stieß ich auf das Wort Geistesgegenwart. Die Geistesgegenwart angesichts plötzlich hereinbrechender äußerer Ereignisse. Ein Waldbrand, ein Hochwasser, ein landesweiter Stromausfall. Bei all dem zeigte sich offenbar, ja, seine Geistesgegenwart. Was jetzt zu tun sei, noch bevor irgendein anderer Bürgermeister weit und breit eine Vorstellung davon hatte. Burger hatte zahllose Vorstellungen. Burger kochte über vor Vorstellungen, ein Schachspieler in atemberaubenden Zügen und Kombinationen. Das sei Burger. Eine Mitarbeiterin zeichnete das Bild eines Sherlock Holmes, der den Zustand größtmöglicher Herausforderung für sein Wesen geradezu brauche. Ansonsten würde er verrückt werden, in ein Phlegma unerträglicher Mediokrität verfallen. Niemand könne etwas dafür, dass er so gut sei, nicht einmal er selbst. Doch auch das würde seinen Erfolg nicht wirklich erklären. Was ihn über alle Maße aus dem Gängigen und Gewöhnlichen herauskatapultierte, das waren seine Auftritte weit über sein Amt hinaus. Mehrere Male war er bei Volksfesten als Sänger aufgetreten, obgleich er offenbar kaum über Gesangsfähigkeiten verfügte. Sein Singen war ihr ein lakonischer Sprechgesang gewesen, der den Irrsinn der Welt in immer neuen Zahlen und Episoden auflistete, begleitet von einem Dudelsack und einigen Blasinstrumenten, gefolgt von weiteren Auftritten. In jedem denkbaren Genre, Drama, die Burgfestspiele, Zauber- und Jonglierdarbietungen, Komödien, Bauernschwänke und einmal sogar eine Gastrolle in einer Oper. Entscheidend aber waren seine Fernsehauftritte. Zu jedem sich bietenden Thema, Technik und Natur, Rebsorten und Zugfahrpläne, Zahnschmerzen und Fragen von Vernunft und Ethik, Fernsehauftritt erzeugt Fernsehauftritt. Dabei immer im Mittelpunkt der jeweiligen Ereignisse stehend, eine Pandemie, Flüchtlingsströme oder ein Flugzeugabsturz, was immer auch passierte oder nicht passierte, er stand parat. Im Zentrum sämtlicher zusammenfließenden Erregungen und Energien und Überlegungen. Und wenn es keine äußeren Ereignisse waren, dann waren es einzelne Sätze, in seinem eigenen Kopf gewachsene Sätze, noch nie gesagte oder gewagte Sätze, am Rande dessen, was viele insgeheim dachten, aber sich noch nicht zu sagen getrauten, bis sie es eines Tages dank Burger mit aller Macht und in aller Deutlichkeit sagen konnten. Sätze wie kurz vor dem Ausbruch einer Krankheit, ein Vorpreschen und Innehalten und schlimmstenfalls wieder ein unmerkliches Zurückschrecken vor und wieder zurück und wieder vor, von Fernsehauftritt zu Fernsehauftritt ein wenig mehr, ausgestattet mit unendlich vielen Zahlen und Statistiken und Anekdoten und Beispielen und seien es nur Beispiele seiner selbst. Noch nie gesagte oder gewagte Sätze. Teilweise waren es furchtbare, kaum aussprechbare Sätze, wie mit der Peitsche in die Welt geknallt, Burgersätze, alle drei oder vier Wochen gesprochen, so wie ein Quartalsäufer sich aus einem Zustand strenger Nüchternheit in einen kaum zu fassenden Alkoholausbruch gibt. Aber was sind das nur für Sätze, fragte ich. Ist der Mann nicht wahnsinnig? Und man gab mir zur Antwort, aber denken Sie doch nur an seine Taten, an seine Politik, an seine Geistesgegenwart, an die Burgfestspiele oder an die neu gebaute Fahrradbrücke. Er konnte offenbar sagen, was er wollte, angesichts seiner Taten und tun, wie ihm beliebte, angesichts dessen, was er alle sagte. Obgleich er für manches Gesagte drei oder vier Talkshows benötigte, um es wieder zurechtzurücken, bis zum nächsten Gesagten und so weiter und so fort. Fernsehauftritte, eine eigene Radiosendung matt in fünf Zügen, neuartige Tweets und Postings und immer weitere Schlagzeilen, Burgerzeilen, Burger spendet Blut, Burger rettet Hund, Burger tanzt, Burger rutscht aus, Burger fährt sich gesund, Burger denkt nach, Burger redet Klartext.
Vielen Dank für den zweiten Einblick in Ihr Buch. So, jetzt sind wir wieder beim Interview angekommen. Und zwar wird mich noch interessieren, da Sie ja schon Tübingen als Inspiration vielleicht für den Roman genommen haben und die aktuelle politische Lage, wie sich denn die Sicht oder Ihre persönliche Sicht auf die Politik und die Stadt verändert hat, während Sie den Roman geschrieben haben.
Sie hat sich ja nicht gar nicht so geändert, die war eigentlich auch vorher schon da. Also was sich verändert hat, dass ich halt gemerkt habe, wenn ich anderen Leuten erzählt habe, dass ich an so einem Roman schreibe, war ich eigentlich überrascht, wie viele Fans eben der Bürgermeister hat. Also dass dann immer die Reaktion wäre, oh ja, mach das, versuche unbedingt auch einen kritischen Blick drauf zu werfen, auch auf die Gefahren. Wenn ein Politiker extrem populär ist, dann ist ja die Frage, ob das nicht auch gefährlich ist und ob nicht auch irgendwann Popularität übergeht in Populismus. Und so. Aber was ich da beim Schreiben gemerkt habe, also auch erst gestern wieder, habe ich gesagt, ja, ich habe da einen Roman geschrieben und dann sofort, ja, ist ein toller Mann oder auch egal, ob ich jetzt in Tübingen oder weit weg bin, ich war dann vor einigen Wochen in Gütersloh, habe auch von diesem Roman erzählt, da war dann sofort, die ist da mehr davon, wir brauchen mehr von solchen Politikern. Also ich habe dann eben gemerkt, wie stark eigentlich die Wirkung dieses Politikers auf normale Menschen ist. Also es hat sich im Schreiben eigentlich nicht so viel jetzt in mir geändert, sondern eher, was sich verändert hat, diese Überraschung, wie beliebt der Bürgermeister ist. Und zwar, ich habe den Eindruck, außerhalb von Tübingen sogar noch viel beliebter als in Tübingen, weil in Tübingen könnte man ja sagen, sind ja die Wahlentscheidungen vielleicht eher knapp. Dann könnte man ja sagen, dass vielleicht so 40-45% der Wählerinnen und Wähler eben ja immerhin nicht für ihn gestimmt haben. Ja. Aber ich habe, und das kommt auch in diesem Roman vor, dass er womöglich außerhalb von Tübingen vielleicht, müsste er nicht nur ein, zwei Reden halten und er würde dann schon 80% der Wählerinnen und Wähler bekommen. Und das hat mich dann auch sehr, sehr überrascht, wie kontrovers, das ist natürlich alles sehr kontrovers. Es gibt den Satz von Oscar Wilde über die Kunst, ein Künstler, der sowohl Tadel und Lob kommt, der ist dann in Übereinstimmung mit sich selbst, und weil der halt sehr stark polarisiert. Und jemand wie dieser Bürgermeister hier polarisiert halt auch extrem, extrem stark und ja, darum gleicht er natürlich fast schon wieder einem Künstler. Also ein Künstler, der erfolgreich ist, müsste eigentlich mal 49% müssten völlig gegen ihn sein und 41% für ihn. Und so diese Polarisierung, die habe ich auch eben sehr, sehr stark gespürt. Aber so im Schreiben war es eigentlich eher so, dass dass ich mich von meiner Fantasie leiten ließ und habe ein bestimmtes Bild gehabt von Burger und dann ist es eben, Burger ist eben Burger und nicht jemand anders. Und wenn ich dann die Zeitung geöffnet habe und habe dann wirklich den realen Bürgermeister, war, bin ich auch wirklich erschrocken, weil dieser reale Bürgermeister eigentlich jemand ganz anders ist als den ich mir in meiner Fantasie ausgemalt habe. Und ich finde es auch immer wichtig, sich eher auch von seiner Fantasie leiten zu lassen als von der Realität, weil die Aufgabe der Literatur ist nicht die Anbetung der Realität, sondern eher die Überschreitung der Realität und die Verfremdung der Realität.
Ja, auf jeden Fall. Vorhin hatten Sie bei uns ja auch noch angesprochen, wie schwierig es ist, über Politik zu schreiben in der Literatur. Wollen Sie da noch etwas zu sagen?
Ja, es war extrem schwierig, zumal auch in Deutschland, weil in dem Literaturbetrieb in Deutschland sieht man Politik eigentlich als etwas, was nicht, which is not worthy of fiction, was eigentlich nicht fiktionsfähig ist oder literaturfähig ist, was eigentlich eher was Widerwärtiges ist, darüber schreibt man nicht. Es gibt von Thomas Mann ja diesen berühmten Essay Betrachtung eines Unpolitischen. Er hat sich also von 1914 bis 1918 hingesetzt und den ganzen Ersten Weltkrieg damit verbracht, das politische System des Kaiserreichs zu huldigen, wie toll das ist und dass der Inbegriff des Kaiserreichs ist so eine machtgestützte deutsche romantische Innerlichkeit und die Quintessenz dieser Innerlichkeit ist, dass sie nicht politisch ist, dass man sich davon fernhält und nichts mit Kaiserreich oder mit Krieg zu tun hat, sondern eher die hohe Literatur ist was Unpolitisches und hält sich davon fern. Während sein Bruder Heinrich Mann natürlich jemand ist, der den Untertan geschrieben hat und der voll auf diese politischen Themen eingestiegen ist. Aber in Deutschland hat es eine total lange Tradition, dass man eigentlich über Politik nicht schreibt. Während in England es sehr viele Beispiele gibt, dass Literatur und Politik eigentlich einhergehen, wie Gullivers Reisen ist zum Beispiel ein politischer Roman oder Orwells 1984 oder Huxley's Brave New, das sind alles politische Romane, die in England ein ganz anderes Standing haben als in Deutschland. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass man nicht nur politisch schreibt oder über politische Themen, sondern auch noch ironisch oder komisch oder satirisch, dann hat man sogar ein doppeltes Problem in Deutschland, weil Satire und Komik auch einen geringen Stellenwert haben in der deutschen Literatur. Mhm. Also wähle ich quasi etwas mit diesem Roman, wo eigentlich schon programmiert ist, dass es keinen großen Erfolg haben kann. Weil viele Leute sagen, ja, aber schreib doch mal was über was Ewiges. Also man würde sagen, ja, das ist ja gar kein ewiges Thema, sondern das ist ja nur ein partielles Thema. Und ein ewiges Thema wäre zum Beispiel Romeo und Julia oder was auch immer. Ja, damit muss man eben als politischer Autor leben. Also viele meiner Bücher sind eben sogenannte politische Romane. Also ich habe einen Roman geschrieben, Schule der Arbeitslosen. Da geht es um Arbeitslosigkeit, wie Langzeitarbeitslose in ein Internierungslager gesteckt werden und da gedrillt werden. Oder ich habe einen Roman geschrieben, Der Ministerpräsident. Oder einen Roman über Asylverfahren und Migration. Mhm. Und diese Romane hatten es teilweise extrem schwer. Also da kriegt man keine Preise für sowas.
Obwohl man ja auch sagen kann, dass Politik eigentlich ein ewiges Thema ist. Also die Politik oder die Handlungen von Menschen wiederholen sich auch immer wieder. Also das finde ich schon, könnte als ewiges Thema zählen, so politische Verfahren.
Genau, und ein Autor, der sagt, ich kümmere mich nicht um Politik, auch das ist ein politisches Statement, genau. weil der stabilisiert ja die Verhältnisse und indirekt sagt ja, okay, wir können das so alles so weiterlaufen lassen. Ja, stimme ich absolut zu, aber in dem Deutschen, also wenn, man kann vielleicht schon in Anführungsstrichen normale Leserinnen und Leser vielleicht damit erreichen, aber die Kritiker haben da so einen Widerwillen und der Schlüsseltext dazu ist total lesenswert. Thomas Mann, das sind aber 1000 Seiten, Betrachtung eines Unpolitischen und das ist so quasi die Blaupause für diese Haltung, dass Literatur und Politik eigentlich unvereinbar sind, so wie man vielleicht früher gesagt hat, dass Erotik und Literatur sind, das gehört sich ja, darüber schreibt man eben nicht und ich finde schon sehr verdächtig, wenn man bestimmte Themenbereiche definiert, über die man eigentlich nicht schreiben darf und ich glaube, es gibt ja auch viele Probleme, die wir haben, über die man unbedingt eigentlich schreiben soll. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo eben Politiker tendenziell immer mehr angebetet werden oder vergöttert werden oder in den Himmel gehoben werden und da sehe ich eben eine große Gefahr, weil ich sehe keine Gefahr, ein Politiker, der unbeliebt ist oder der verworren ist oder der viele Fehler macht, da sehe ich nicht so große Gefahren. Und deswegen ist dieser Roman auch eigentlich allen Bürgermeistern gewidmet oder Bürgermeisterinnen, die eben eigentlich ganz normal ihren Job machen und nicht spektakulär gut sind und die einfach und keinen IQ von 140 haben und nicht jeden Abend in einer Talkshow sind, sondern die halt einfach ihren Job machen. Ich finde, das Mittelmaß hat auch seinen Adel oder seine Würde.
Ja.
Genau, ich wollte eigentlich nur noch mal was dazu sagen zur politischen Literatur. Und zwar ist es doch allgemein ich persönlich, ich bin ein bisschen länger her, dass ich mich mit Literatur an sich beschäftigt habe, beziehungsweise auch Bücher lesen allgemein. Aber ich glaube, es ist doch allgemein ein ziemlich wichtiger Punkt und vor allem auch richtiger Punkt, eben politische Literatur zu machen. Vor allem, wenn sie vielleicht teilweise genreübergreifend ist, eben einfach nur für die Awareness von der Welt. Also so, das ist meine Meinung dazu, weil ich glaube tatsächlich, dass leider viel zu viele Leute in dieser unpolitischen Haltung sind, die es meiner Meinung nach nicht wirklich gibt, weil sich davon das zu ignorieren ist auch eine Haltung. Und deswegen war, wie war denn da irgendwie die Erfahrung vielleicht mit, ob es da schon Kritik zu gab oder überhaupt irgendjemand, der das mal erwähnt hatte, dass die politische Literatur vielleicht ganz wichtig ist, vor allem auch für, ich weiß nicht, das Buch vielleicht nicht für Jüngere, aber eben so, um das der Gesellschaft näher zu bringen und offener zu machen. Und was ich vorhin auch sagen wollte, ist eben diese Situation jetzt mit dem Hauptaktion Artist und dem Bürgermeister. Es ist ja praktisch eine Situation, die auf der einen Seite runtergebrochen ist auf den Normalsterblichen, dass er sie verstehen kann, ohne dabei aber die Dramatik rauszunehmen oder den Ernst der Situation. Und ich glaube, ja, so ein bisschen das war's. Und die, wie war denn da die Rückmeldung?
Ja, also die Rückmeldung war zum Beispiel hier im Schwäbischen Tagblatt, wurde das Buch sehr kritisiert, weil man sich eben erhofft hat, dass ich jetzt wirklich ganz gnadenlos hart abrechne und alles aufliste, was dieser Bürgermeister irgendwann mal gesagt haben könnte und dann darauf irgendwie zu reagieren oder das in was ganz Diabolisches hochzusteigern. Aber klar, das hätte man so machen können, aber es ist natürlich auch extrem schwer und dafür braucht man auch bestimmte literarische Darstellungsmittel, wie, ich weiß nicht, ob Sie Thomas Bernhard kennen, so ein österreichischer Autor, der dann immer, wenn er sowas kritisiert hat, in einer ganz klaren Sprache und er ist so niederträchtig und er ist das und er hat das gemacht und jenes und darauf sage ich und also ist auch ein ganz anderer Stil und mein Stil ist eher der Stil von Kafka und bei Kafka ist es eher so kein aggressiver Stil, sondern eher ein ironischer, introjektiver Stil, wo man quasi diese Mächte von außen so ganz demütig innerlich abarbeitet, aber genau dadurch die Absurdität herausarbeitet. Und klar, man hätte natürlich auch diesen Roman ganz, ganz anders schreiben können, viel härter und brutaler als zum Beispiel mein Roman Die Schule der Arbeitslosen, der ist so richtig hart. Aber hier bin ich automatisch eben in einen Duktus der Ironie und der Satire gekommen. Und so ein Vorbild für diesen Roman ist eher so auch Slapstick, so wie der Stummfilm des frühen 20. Jahrhunderts, also Charlie Chaplin und Buster Keaton. Und auch Charlie Chaplin hatte politische Prozesse eben, zum Beispiel der große Diktator, eben nicht mit der brachialen Brechstange gemacht, sondern eben hat es alles der Lächerlichkeit preisgegeben. Und ich glaube, wenn man etwas der Lächerlichkeit preisgibt, kann man auch was erreichen. Aber klar, man Literatur, es gibt für mich keine perfekte Literatur, sondern jede Entscheidung hat Vor- und Nachteile und man kann alles immer wieder auch anders machen und würde ich vielleicht heute nochmal neu anfangen mit dem Roman, würde ich ihn vielleicht auch wieder anders schreiben. Es gibt für mich keine ewige Literatur, sondern Literatur ist immer nur eine Momentaufnahme, wie ein Autor gerade drauf war und was ihm in dieser Möglichkeit, wo er geschrieben hat, gerade möglich war. Aber ich stimme Ihnen absolut zu, Politik und Literatur halte ich für sehr wichtig und selbst so ein Roman wie Gullivers Reisen von Jonathan Swift ist eigentlich ein Kinderbuch, aber es ist eigentlich eine Parabel für Politik. Also man kann den ganz leicht dechiffrieren. Es kann auch sein, dass in 100 Jahren, weil kennt man die Hintergründe gar nicht und denkt, naja, das ist ja irgendwie ein Abenteuerroman oder aber man kann auch hinter dem Harmlosen immer auch das Politische sehen.
Ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass Sie den Oberbürgermeister in Ihrem Roman gar nicht so negativ vielleicht dargestellt haben, wie andere Leute sich das gewünscht hätten. Das gibt ihm ja auch nochmal ein bisschen mehr Macht. Also wie man auch sagt, all press is good press. Was auch immer über einen geschrieben wird, wenn es sehr extrem ist, dann schauen sich das natürlich die Leute an und dann findet er vielleicht auch nochmal mehr Fans. Und das war ja gar nicht der Sinn Ihres Buchs, das war ja eher nur, um zu kritisieren, wie bekannt er schon ist und wie wichtig er sich stellt oder wie wichtig er sich nimmt.
Genau, also mir fehlt halt auch diese Härte. Man muss ja auch sehr hart sein und fast boshaft. Und diese Boshaftigkeit, da bin ich nur vielleicht subtil dazu fähig. Und Aber es kommt noch hinzu, dass es steht auch für noch für etwas anderes. Also das ist ein sehr kleines Format, eine kleine Stadt mit einem kleinen Szenario. Das spielt alles nur in dieser Stadt und diese Stadt ist ja eigentlich nicht sehr bedeutsam, aber sie steht ja vielleicht noch für was anderes, für ganze Länder oder Staaten oder andere Prozesse. Mir war es eben wichtig, in einem kleinen Format auch noch indirekt was Größeres anzusprechen. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass dann zum Beispiel der österreichische Rundfunk mit mir ein Interview gemacht hat. Und die Quintessenz des Interviews war so, man müsste auch in Österreich dringend mal so einen Roman schreiben, weil es gibt einfach so viele Länder oder so viele politische Prozesse, die auf diese Anbietung hinauslaufen. Also früher war das eher so, dass man bei Politik sich mit Strukturen oder Prozessen oder Systemen beschäftigt und hat die kritisiert, den Kapitalismus oder die Ausbeutung. Und irgendwann werden dann Personen, Persönlichkeiten immer wichtiger und gar nicht unbedingt das, wofür sie stehen, sondern einfach der Kult um diese Persönlichkeit. Und das wollte ich so in dem Roman auch beschreiben. Aber man muss auch sagen, dass was ein Autor über seine Bücher sagt, da darf man auch gar nicht so ernst nehmen, weil es gibt den englischen Satz, don't trust the author, trust the tale. Also was ein Autor über seine eigenen Texte sagt, ist nicht unbedingt richtig, weil auch viele Dinge unbewusst ihm unterlaufen. Und das ist eigentlich eher die Aufgabe der anderen, das dann so zu erkennen. Also viele Autoren sehen auch nicht unbedingt ganz klar, was sie da geschrieben haben. Aber es ist auch schön, dann würden sie alle sehen, hätte man sie auch gar nicht schreiben müssen. Dann hätte er ja schon am Anfang alles gewusst.
Ja, hier dann auch nochmal gerne ein Aufruf, dass sich natürlich jeder das Buch auch holen sollte und auch mal reinlesen kann, worüber wir eigentlich reden. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und zum kleinen Abschluss würde ich noch kurz fragen, ob Sie denn gerade an einem neuen Projekt schon arbeiten. Und wenn was, und genau, ob es sich vielleicht von hoch oben stark unterscheidet.
Also all meine Bücher unterscheiden sich auch immer sehr und das sind mal mehr politische Romane, dann wieder der letzte Roman, den ich geschrieben habe, ist ein Künstlerroman, da geht es eigentlich um das Leben meiner Mutter als Künstlerin und mein eigenes Leben als Schriftsteller, also das ist wieder was völlig anderes. Und jetzt bin ich aber eher so an dem Punkt angelangt, wo ich ziemlich müde bin und so nicht mehr so viel Fantasie habe und arbeite jetzt eher so an Erzählungen. Mhm. Das Problem bei Erzählungen ist nur, dass die halt so etwa 60 Seiten lang sind und dass man daraus keine Bücher machen kann. Und wenn man jetzt eben so ein Erzählband macht, dann sagen halt die Verlage, ja, das hat ja keinen durchgehenden Plot. Und man kriegt halt sowas sehr schwer veröffentlicht. Und ich arbeite halt jetzt an einzelnen Erzählungen, die wahrscheinlich nie veröffentlicht werden. Aber ein Schriftsteller muss halt im Zweifelfall auch Dinge schreiben, nur für die Schublade. Aber so zur Zeit bin ich eher ziemlich ratlos, was ich schreiben könnte. Weil auch so in der Welt, in der wir leben, auch es ganz schwer wird, dafür noch eine Sprache zu finden, weil alles verändert sich. Also ich habe früher mal zum Beispiel einen Roman geschrieben, Die Würde des Lügens. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Roman, dass wir um das Lügen nicht drumherum kommen und dass eigentlich sehr viel in der Welt Lüge ist und dass die Lüge auch eine Würde haben kann. Aber in den Zeiten der Fake News, damals gab es gar keine Fake News, der Roman ist 30 Jahre alt, hatte die Lüge noch eine Unschuld und diese Unschuld hat die Lüge heute völlig verloren. Und durch Ereignisse wie ein Krieg in der Ukraine oder ständige Fake News oder das, was Donald Trump, ist ja eine einzige Lüge, verändert sich dann quasi auch ein literarischer Text, der dadurch dann eben seine Würde und auch seine Sprache verliert. Und es ist, glaube ich, heute extrem schwer, überhaupt noch eine Sprache für die Wirklichkeit zu finden. Und dann kommt noch hinzu, dass eigentlich KI den Autoren ja auch auf den Fersen ist und dass wahrscheinlich in ein, zwei Jahren kann KI Romane schreiben, die wahrscheinlich Bestseller werden könnten. Und es wird immer schwieriger zu schreiben. Und deswegen kenne ich viele Autorinnen und Autoren, die da eher ratlos sind, also weil auch die ökonomische Lage immer schwieriger wird und die Verkaufszahlen immer schlechter und die eigentlich gar nicht so recht wissen, was sie jetzt noch tun sollen. Und
ja, obwohl, glaube ich, KI das nie wirklich ersetzen könnte, solche Geschichten sich auszudenken und so viele Parallelen ziehen zu können. Also ich glaube, den gewissen menschlichen Touch, den kann KI nicht recreaten. Also ich denke bestimmt gehen viele Leute trotzdem drauf ein. Aber wenn man wirklich die Geschichten liest, die auch vielleicht jetzt schon mal eine KI produziert, die sind, glaube ich, nicht vergleichbar mit Sachen, die sie und andere Autoren ja, verfassen.
Oh, ja, man könnte vielleicht sagen, dass so Trivialromane, die sehr erfolgreich sind, die könnte wahrscheinlich KI schon gut schreiben.
Das stimmt.
Aber zum Beispiel so Komik, also Komik ist eigentlich was sehr Schwieriges oder Ironie. Aber Ironie ist deswegen so schwierig, weil das ja alles auf doppeltem Boden steht. Also weil es gibt eine offensichtliche Aussage, aber diese Aussage sagt eigentlich genau das Gegenteil der offensichtlichen Bedeutung, weil es eben eine Uneigentlichkeit des Sprechens ist. Und dieser doppelte Boden der Ironie, mit dem arbeite ich quasi die ganze Zeit. Denn man könnte ja sagen, ja, es ist ja eine einzige Anbetung des tollen Bürgermeisters, er ist ja ein Fan. Aber jeder merkt natürlich, dass das ironisch gebrochen ist. Und genau diese Ironie ist natürlich noch eine Sphäre des Menschseins und nicht der Maschinen. Aber ich glaube, dass das auch in ein paar Jahren wahrscheinlich vielleicht auch noch möglich sein wird. Und dann bleiben halt für Schriftstellerinnen und Schriftsteller nur noch die Lesungen, weil so die lebendige menschliche Stimme, ob das so KI so gut simulieren kann, aber vielleicht auch das irgendwann.
Ja, hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es nicht dazu kommt und wir noch unsere Autoren behalten können. Das ist ja nicht vergleichbar. Dann würde ich an dieser Stelle schon mal Danke sagen für das schöne Interview. Es war wirklich sehr spannend, über Ihr neues Buch so viel erfahren zu können und über den Prozess, der dahinter gesteckt hat. Sonst hier nochmal ein Aufruf natürlich, dass sich alle Leute das gerne anschaffen können und gerne mal natürlich reinlesen, worum es hier geht.
Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir nochmal ein bisschen Musik. Genau. Und bevor wir dazu kommen, das war's, das Lokalmagazin von der Wüstenwelle auf 96,6 MHz. Und hier im Studio waren Ivan,
Amelie,
Zulwey
und Joachim Zelter. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, gerne. Und danke, dass Sie da waren.
Tschüssi.